wünsche uns allen für die Predigt jetzt, für Gottes Wort, dass ihr ein offenes Herz habt und selber euch irgendwie etwas aufs Herz gelegt wird. Ja, ihr könnt was dafür tun. Ihr könnt einfach zuhören auf Gottes Wort. Ihr könnt auch zwischen einer Predigt beten und euch selber einfach auch einladen, jetzt konzentriert zu sein. Man kann was dafür tun, um von Gott angesprochen zu werden. Auch bei der Predigt. Und ich tue meinen Teil dazu bei und wünsche euch Gottes Segen, seine Gnade und seinen Heiligen Geist, dass jeder von euch was mitnimmt, auch von dem Bildschirm. Amen. Die Frage, die ich eben schon gestellt habe: Wenn du heute Abend sterben würdest, weißt du mit Sicherheit, wo du hinkommst? Kein schönes Thema heute Abend. Aber es ist ein schwieriges Thema, Buß- und Bettag. Und der Text lädt dazu ein, das nochmal klar für sich sagen zu können. Ihr müsst es nicht laut aussprechen. Aber wenn ihr nicht sicher seid, dann lade ich euch ein, nachher dieses Übergabegebet, dieses Sicherungs- oder Garantiegebet, können wir es auch nennen, mitzusprechen. Wer jetzt sagt, ich bin mir nicht sicher, wo ich hinkomme, ob das mit Gott, mit Jesus stimmt, für den ist das was. Wenn ihr sagt, ich weiß, wohin ich gehe, ich habe mein Herz, mein Leben Jesus gegeben, wenn ich sterbe heute Abend, dann komme ich ins Paradies, in den Himmel. Dann seid ihr da, wo ich euch gerne hätte. Weil das ist mein Job, euch Jesus ans Herz zu legen, und das ist sein Job, dann euer Herz zu öffnen. Das kann ich nicht, aber ich rede über den, der Leben schenken kann, und das ist alleine Jesus Christus. Und der kriegt Besuch, wenn ihr aufgepasst habt, von Menschen, die zu ihm kommen und sagen: Pass mal auf, Jesus, dieser Pontius Pilatus, ne, das ist ein richtig mieser Kerl. Die erste Geschichte, die ist nicht daran enthalten: Der klaute den Tempelschatz, also von dem Jerusalemer Tempel, um ein Aquädukt zu bauen. Da hat er schon seinen Ruf ruiniert. Und dann muss Folgendes passiert sein: Galiläer, die sowieso immer schon einen schlechten Ruf hatten, als Terroristen, als aufmüpfige Leute, die müssen in den Tempel gekommen sein, müssen geopfert haben. Und dann hat Pontius Pilatus die Frechheit besessen, die abzuschlachten, während sie geopfert haben. Im Tempel. Und das ist, wie man so sagt, ein Sakrileg. Also das haben die Leute ihm richtig übel genommen. Und wir hatten ja das Thema Politik und Christsein. Und im Grunde genommen wollten die von Jesus nur hören: Oh, die Römer, die sind alle blöd und die müssen wir vernichten. Aber Jesus macht was ganz anderes draus. Er geht zur grundsätzlichen Schuld über. Und meint ihr, die hat Gott bestraft, weil sie besonders viele Sünden gehabt haben? Nein, sagt er. Alle sind schuldig. Und dieses Attentat von Pontius Pilatus hat nichts mit deren Sünde oder Schuld zu tun. Und dann bringt er das Zweite, wie in der Bildnachricht. Das war damals die Nachricht schlechthin. Siloa, ihr kennt den Teich Siloa, da muss ein Turm gestanden haben, wahrscheinlich Fusch am Bau, wie in Dresden an der Brücke oder in Italien. Die Autobahnbrücke war es, glaube ich. Die bricht zusammen und erschlägt 18 Leute. Und dann fängt ja unser Gehirn auch heute an zu denken und man überlegt: Ja, das war bestimmt Gott. Der hat die bestraft. Das kann ja nicht sein, dass sowas nur Zufall ist. Es müssen 18 richtig üble Typen gewesen sein, die Gott beleidigt haben, die Atheisten waren, und Gott hat sie einfach erledigt mit diesem Turm. So denken wir oft, ne? Gott bestraft durch Krankheit, Gott bestraft durch Schicksalsschläge, große Tragödien, Naturkatastrophen. Wenn irgendwas ist mit Flut, Gott war's. Aber Jesus sagt: Nö. Die haben einfach Pech gehabt. Meint ihr, die haben mehr gesündigt, die haben mehr Schuld als ihr? Und dann sagt Jesus das absolut Härteste überhaupt: Wenn ihr nicht umkehrt, wird es euch nicht besser gehen. Keiner von uns hat ein Recht auf ein langes Leben. Wir können das auch nicht bei Gott einfordern. Ich glaube an dich, also schenk mir 100 Jahre. Können wir nicht. Aber das Schöne ist, dass Jesus hier sagt: Pass auf, Schicksalsschläge, Tragödien in der Familie, im Freundeskreis, beim Arbeitsplatz, Krankheiten sind keine Strafe Gottes. Ich glaube, es ist in Johannes 9, wo der Blindgeborene auf Jesus und seine Jünger trifft und die Jünger fragen ihn: Na, Jesus, haben seine Eltern gesündigt? Hat er selber gesündigt, dass er so geboren wurde? Und Jesus sagt: Nee, Das hat damit nichts zu tun. Gott soll verherrlicht werden durch seine Blindheit. Wir denken immer, auch ich, wenn man irgendwie nicht was Gutes erlebt im Leben, sogar schwere Sachen, Gott bestraft mich. Aber Gott hat sich ja ein anderes System überlegt. Deswegen Jesus. Gott begleicht seine Rechnung mit jedem von uns am Ende dieses Lebens. Wenn wir sterben und wir vor Gott stehen, dann hat Gott sich dazu entschlossen, die große Akte Mark Gomlich aufzutun und alle Punkte durchzugehen. Und nicht zu Lebzeiten. Sonst, und das macht Jesus klar, wären wir alle nicht mehr da. Wir alle sind schuldig. Wer eine Sünde tut, ist am ganzen Gesetz schuldig, sagt Paulus. Keine Chance. Wir kriegen es nicht alleine hin. Es war ein amerikanischer Bischof, den ich beim Nachforschen, auf den ich gestoßen bin, und er sagte, ihr müsst es auch so vorstellen, es gibt im Grunde genommen, wir haben drei Leben. Drei Leben. Das erste dauert ungefähr 9 Monate im Bauch unserer Mutter. Da waren wir alle. Ne? Glaube ich zumindest. Habt ihr euch eigentlich schon mal in das Kind hineinversetzt? Geburt ist fast wie Sterben. Der Vater hat am wenigsten zu tun, der jubelt auch, ich werde Vater, raucht eine Zigarre und freut sich mit seinen Kumpels. Die Frau muss auch Schmerzen ertragen, aber die Eltern sind auf jeden Fall nachher glücklich und sagen, oh toll. Aber habt euch schon überlegt, das Kind 9 Monate, herrlich. Schön dunkel, es ist warm, man hört immer Mamas Stimme und dann muss es diese Geborgenheit verlassen. Ich sage es jetzt mal bildlich, wird rausgequetscht. Und eigentlich ein Schock. Die schöne Welt, die schöne kleine Welt ist vorbei. Ich komme in eine kalte Welt. Vorher war es warm, da war schön dunkel. Jetzt strahlen mich Lichter an im Kreissaal oder was. Und für das Baby muss es sich vorkommen wie Sterben. Und dann kommt Leben Nummer 2. Und Leben Nummer 2 können wir selbst gestalten, aber wir kriegen keine Garantie von Gott, wie lang das dauert. Ein Tag, bis, ich glaube, neulich haben wir nachgeschaut, die älteste Frau war 123 Jahre. Das ist die Zeitspanne, die uns bleibt. Ein Tag, ihr wisst, wie schrecklich das ist, wenn junge Kinder sterben, wenn Babys, Neugeborene sterben, es ist schrecklich. Aber keiner hat die Garantie. Keiner kann zu Gott sagen, ich habe es mir verdient, ein langes Leben von dir zu bekommen. Wir können das bei Gott nicht einfordern. Niemand von uns, weil alle schuldig sind. Der eine lebt länger, Gott sei Dank. Der oder die andere lebt kürzer. Und es hat nichts damit zu tun, dass Gott den einen verflucht oder besonders segnet. Versteht ihr, wir als Christen sind genauso Katastrophen dieser Welt ausgesetzt wie jeder andere. Krankheiten, auch Schicksalsschläge, die ganz offensichtlich wie dieser Turm von Siloa existieren. Manches passiert einfach, ohne dass Gott den Turm angeschubst hat oder ähnliches. Er hat ihn auch nicht aufgehalten. Manches passiert und es liegt nicht an euch. Kann wirklich sagen, einfach Pech gehabt. Und deswegen sagt Jesus, kehr um. Vor allen Dingen sagt er, warte nicht. Die Unglücke passieren. Wie viele Menschen werden überfahren? Irgendein Besoffener oder irgendeiner guckt aufs Handy, war bei uns in Hainhaus so und zack, hat es jemand am Seitenstreifen voll erwischt. Wir haben keine Garantie. Wir können aufpassen, wir können alles richtig machen, wir können uns gut ernähren, wir können Sport machen und trotzdem kann es uns erwischen. Gut für den Menschen, der zur richtigen Zeit das festgemacht hat und gesagt hat, ich kehre um, denn das ist das Geheimnis, sagt Jesus. Wer nicht umkehrt, wird genauso umkommen wie die 18, die vom Turm erschlagen worden sind oder wie die Galiläer, die Pontius Pilatus in Jerusalem im Tempel abgeschlachtet hat. Wir kommen alle um. Die Frage ist nur, wann. Nur einer hat es geschafft bisher, dem Tod zu entgehen und das war Jesus Christus und der bietet uns das auch an. Wir alle, das tut mir leid, dass ich euch das sagen muss, müssen sterben. Wir wissen es, aber wir verschieben das immer gerne. Wo ich Hannah sehe, fällt mir gleich die Geschichte ein vom Hofnarren und dem König. Die hattest du damals mal beim Abendgottesdienst erzählt. Es war ein König, der hatte einen Hofnarren. Und die Hofnarren hatten die Freiheit, dem König auch so unangenehme Wahrheiten zu sagen, weil der König konnte dann sagen, ist ja nur der Hofnarr, der hat keine Ahnung. Auf jeden Fall war da ein König, der hatte einen Hofnarren und der war so doof, dass der König ihm extra einen super Hofnarrenstab schenkte aus Silber und oben mit goldenen Glöckchen dran, könnt ihr euch schon vorstellen. Und der König sagte, du bist der größte Narr in dieser Welt, den ich kenne. Ich befehle dir, wenn du jemals einen größeren Narren, einen größeren Trottel findest, dass du diesen Stab diesem Menschen dann überreichst. So ging das dann ein paar Jahrzehnte, bis der König krank wurde und der Hofnarr zu ihm hinging und fragte, wie es denn aussieht, ob er bald gesund werden würde, wieder rauskommt, seine Königsgeschäfte nachgehen würde. Der König sagte, nein, ich muss sterben. Kommst du denn irgendwann wieder zurück? Ich sage, nein, sagte der König, aus diesem Leben komme ich nicht wieder raus. Wenn ich sterbe, komme ich nicht wieder zurück. Hast du dir den Gedanken gemacht, fragte der Hofnarr, über die Welt, die dann kommt? Hast du alles vorbereitet, dass du da ebenso königlich empfangen wirst, mit einer goldenen Wohnung und mit Trara und Trompete, wie du hier auch gefeiert wurdest? Dann sagt der König, nee, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, habe mir nie Zeit genommen. Es ging immer im Leben rauf und runter, Geschäfte als König, dies musste besprochen werden, Kriege mussten geführt werden. Ich habe mir nie über das Gedanken gemacht, was dann kommt. Ich habe nichts vorbereitet. Dann nimmt der Hofnarr den Hofnarrenstab und legt ihn dem König aufs Bett und sagte, du wusstest, dass das Ende auf dich zukommt und hast dein ganzes Leben verschwendet und hast nicht eine Minute darüber nachgedacht, was es zu tun und zu bedenken gibt für das Leben, was danach kommt. Du bist wirklich ein größerer Narr als ich. Leben Nummer 3. Die Bibel sagt, nach dem Tod kommt Leben Nummer 3. Das Problem ist, wir hängen auch als Christen an Leben Nummer 2. Wir denken, es muss super sein, es muss lang dauern, mir muss es gut gehen. Und wenn dann was passiert, dann schimpfen wir mit Gott, drohen damit, den Glauben fallen zu lassen, sind beleidigt, wütend, weil unser Leben eben nicht toll ist. Aber wenn Leben Nummer 3 ewig ist und eine Trilliardenmal schöner ist als alles, was wir hier kennen, dann ist das das Ziel, was es zu erreichen gibt. Und dann ist der Tod im Grunde genommen nur wie eine, und so heißt es ja auch bei Jesus, Wiedergeburt. Nicht schön, darüber müssen wir nicht reden, wie bei der Geburt. Ne? Das Baby wird nicht sagen, juhu, Schmerz. Ich werde auch nicht sagen, juhu, ich muss sterben. Habe ich auch keine Lust drauf. Aber wieso das nicht mit der Geburt vergleichen, dass danach etwas kommt, was ich nicht erahne? Das Baby hat keine Ahnung von der Welt. Das kennt nur das kleine Ding. Und jetzt stellt euch mal unser Leben vor und dann danach kommt noch das Herrliche. Das noch viel, viel Herrlichere. Die noch größere Welt. Gottes neue Welt. Und ich bin mit dabei. Und dann ist es egal, es klingt hart, ob ich jetzt rausgehe und sterbe, wenn ich es klar gemacht habe, wenn ich nicht wieder König war und mir keine Gedanken gemacht habe, sondern ich meine, wenn ich mir Gedanken gemacht habe und ich sterbe und ich habe mein Leben Jesus gegeben, bin umgekehrt und meine Sünden bekannt, dann weiß ich, wo ich ende. Und das heißt ja nicht, viele Leute denken immer, ich beschäftige mich, dann muss ich ja bald sterben. Nein, musst du nicht. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, schreibt Paulus, die Rettung ist heute. Heute ist der Tag der Gnade. Verschieb es nicht auf morgen. Mach es fest, dass wenn es tatsächlich so kommen sollte, was ich keinem von euch wünsche, aber die Chance ist da. Wir alle können in dieser Nacht sterben. Aber wenn du dann sagen kannst, dann ist das so. Ich habe meine Reise geregelt. Ich habe die Eintrittskarte. Ich habe das Zugticket. Ich habe den Schlüssel. Könnt euch ein schönes Bild aussuchen. Aber ich bin dann mit dabei. Das Schöne ist, dass Gott uns das ja garantiert, dass wir dabei sind. Und deswegen dürfen wir uns das nicht entgehen lassen. Paulus schreibt es so wunderbar in Römer 10, Vers 9. Ich lese es mal vor. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, Und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Oder Jesus, wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Ist Predigtext auch, Ewigkeitssonntag. Glaubst du das? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Wir werden das gleich machen, mit dem Übergabegebet. Jeder für sich, auch vor dem Bildschirm, könnt ihr das gerne mitsprechen, dass wer sagt, ich weiß nicht, wohin ich gehe nach meinem Tod, der kann das klären. Also die Bibel ist eindeutig. Wer bekennt, dass Jesus der Herr ist, auferstanden ist, und wer seine Schuld bekennt und umkehrt von seinem falschen Weg, ist gerettet. Das ist garantiert. Müsst ihr euch mal vorstellen, Gott garantiert das dir, wenn du das tust. Die Anleitung habt ihr. Ich könnte auch eine Stunde weiter predigen. Aber im Grunde genommen seid ihr dran. Wenn ihr jetzt sagt, habe ich schon. Ich weiß, wo ich bin, wenn ich heute Nacht sterbe. Dann ist alles gut. Dann bitte ich euch gleich einfach zu beten für die Menschen während dieses Gebetes, die Zweifel haben, die sich nicht trauen, diesen Schritt zu gehen. Dass die Gott und Jesus erfahren. In diesem Moment. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht in einer Woche, nicht in einem Monat, sondern heute. Und wenn du das für dich nochmal brauchst, weil du doch wieder zweifelst, dann sprich das Gebet auch mit. Ich liebe dich, braucht man nicht nur bei der Hochzeit sagen, sondern das kann man zwischendurch immer wieder einfließen lassen. Und so ein Bekenntnis, dass man nochmal Jesus sein Herz gibt, ist nochmal so eine Art, ich liebe dich zu sagen, zu Gott und zu Jesus. Also doppelt gemoppelt hält auch besser. Das beruhigt manche Zweifel, die der Teufel uns ins Gehirn untermischt. Eine Garantie, müsst ihr euch vorstellen. Das gibt's in keinem anderen vom Menschen ausgedachten Religionssystem. Da gilt es immer nur Hoffen und Bangen. Hoffen und Bangen. Islam, Hinduismus, Buddhismus oder andere Sekten, immer Bangen. Reicht es? Und Gott sagt, Jesus reicht. Jesus reicht für dich. Und ich kenne auch Konfirmanden, die sagen zu mir, Pastor Marc, ich weiß nicht, ob ich Ja sagen kann zu Gott, weil ich noch so viele Fragen habe, weil ich noch so viele Zweifel habe. Aber das ist der erste Schritt. Das heißt nicht, dass du keine Zweifel mehr hast, wenn du das Gebet mitsprichst. Das heißt nicht, dass du keine Fragen hast. Das heißt nicht, du verstehst alles, was in der Bibel steht, sondern du verstehst, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und das ist genug. Theat, werf mal bitte das Gebet mal dran, damit ihr wisst, was euch gleich bevorsteht. Wir gehen das Gebet einmal durch, dann singen wir ein Lied und dann bete ich das Gebet und wer möchte, kann mitbeten. Wer nicht möchte und noch zweifelt, der kriegt es mit ganz vielen Gebeten hoffentlich zu tun von euch. Und da habe ich extra ein orangenes Zettelchen ausgedruckt mit dem Gebet, dass ihr es mit nach Hause nehmt. Und wenn ihr hier noch nicht so weit seid, vielleicht heute Abend. Aber deswegen finde ich die Geschichte von dem König so gut, die deutlich macht, warte nicht. Und das gibt es so oft auch in der Bibel, der reiche Kornbauer. Warte nicht. Der hortet sein Reichtum, seine Ernte und stirbt. Und Jesus sagt, sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften. Und dann auf einmal passierte es. Sodom und Gomorra. Und Jesus sagt auch, genauso wird es sein, wenn ich wiederkomme. Wir gehen shoppen, online, mit Amazon, gehen bowlen, gehen irgendwo spazieren und auf einmal kommt er. Nicht verschieben, bitte. Zu viele, die mir sagen, Pastor Gommlich, über Gott denke ich nach auf meinem Sterbebett. Aber dieser Turm von Siloa zeigt, es kann jederzeit aus sein. Und wer es verschiebt und das nicht geklärt hat, nicht umgekehrt ist, wird nicht dabei sein. Jesus sagt, das ist der Feigenbaum zum Schluss noch. Jesus sagt, gib ihm noch ein Jahr, wenn er aufgepasst hat. Der Feigenbaum trägt keine Früchte. Der Chef sagt, hau das Ding um zum Weingärtner. Und dann ist es Jesus in meinen Augen, der sagt, Vater, warte noch ein Jahr, ob er nicht doch Frucht trägt. Und noch ein Jahr, und noch ein Jahr. Aber dann bitte den letzten Satz beachten. Wenn er nicht trägt, dann hau ihn um. Also, Gott ist nicht der liebe alte Onkel, der am Ende beide Augen zudrückt. Ja, wir haben einen Tag bis 123 Jahre Zeit, die Sache zu regeln. Aber jetzt ist heute. Heute ist jetzt. Tja, Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich bitte dich um Vergebung für alle bewussten und unbewussten Sünden, die ich getan habe in Wort, Tat und Gedanken. Ich bitte dich von ganzem Herzen, komm du jetzt in mein Leben, erfülle mein Leben und bring mich auf den richtigen Weg. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist, lass mich spüren, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin, dass mir meine Sünden durch dich vergeben sind, dass ich das ewige Leben habe und dass du, Jesus, jetzt in mir lebst. Danke Gott, dass du jetzt mein Vater bist, lass mich nie mehr los. Ich bete im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen. Ihr habt schon mal gehört, jetzt könnt ihr darüber nachdenken beim kommenden Lied. Betet für all die Menschen, die diesen Schritt noch nicht getan haben, und dann beten wir das nach dem Lied zusammen.